Ja, hallo alle zusammen. Bevor ich das vergesse, ich würde gerne fragen, ob ihr noch mehr Älteste braucht hier in der Gemeinde. So ein Wochenende in Holland fände ich total lukrativ. Nein, ich finde es total klasse. Ich persönlich habe einen riesen Respekt vor Ältesten im Jahr 2020 oder 2019, weil ich weiß, dass es eine Aufgabe ist, die eine ganz, ganz große Herausforderung hat. Viele schlaflose Nächte, viele Gedanken, ja. Und ich finde es einfach total klasse, dass ich heute hier sein durfte und miterleben konnte, dass ihr eure Ältesten einfach so auch ehrt und anerkennt, und fand ich toll. Also ich möchte jetzt hier kein Ältester werden, aber super. Ich möchte mich bedanken bei euch für die Einladung. Ich freue mich nochmal wieder hier zu sein. Das ist, glaube ich, schon über ein Jahr her, wo ich zuletzt hier war. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Frank Tertel. Ich komme aus Gummersbach, Niedergelpe, Gelpetal, nicht weit von hier. Und genau, freue mich einfach, euch nochmal zu sehen. Viele bekannte Gesichter, und möchte euch herzlich danken. Viele von euch wissen, und ihr als Gemeinde hier in Mühlen habt uns über 14 Jahre im Gebet mitgetragen, wo meine Frau Mirjam und ich in Papua-Neuguinea waren, und deswegen möchte ich ganz kurz am Anfang ein paar Minuten euch einen kleinen Update geben. Wir durften ja in Papua-Neuguinea eine Gemeinde gründen bis 2014, sind jetzt 5 Jahre wieder hier in Deutschland. Und seit 2014 ist die Gemeinde dort im Dschungel auch ohne, sage ich mal in Anführungsstrichen, Missionare von außerhalb, also ohne Weiße, die damit im Dorf, in der Gemeinde leben. Und wir fragen uns selbstverständlich ganz oft, wie geht's unseren Geschwistern, unseren Glaubenskindern da? Wir hören leider nicht so viel, weil der Mobilfunk-Tower ist kaputt in der Nähe. Da hat irgendeiner die Batterie geklaut und seitdem funktioniert der nicht mehr und wird auch nicht repariert. Und E-Mail haben die auch nicht dort, deswegen hören wir nur ganz sporadisch von unseren Geschwistern dort. Aber am Heiligabend morgens bekomme ich eine E-Mail von einem Mitmissionar, der in der Küstenstadt lebt. Und der schickt mir nur eine E-Mail mit einem Satz, und im Anhang war ein Foto von einem der Ältesten, also nicht, da war der nicht drauf, aber was einer der Ältesten im Stamm gemacht hatte und dann per Flugzeug rausgeschickt hat, und da standen 15 Namen drauf. Und der Lonnie, der Älteste, einer der Ältesten dort in der Gemeinde, der schreibt: Diese 15 Personen werden wir am ersten Weihnachtstag taufen. Und das war für mich und mich das größte Heiligabend-Weihnachtsgeschenk, was wir uns erträumen hätten können. Fanden wir einfach toll. Wir sind die Namen durchgegangen, und überwiegend, bis auf 2 ältere Leute, waren es so die nachkommende Generation, 17, 18, 19-jährige Jugendliche, die ihr Leben dem Herrn übergeben haben und jetzt auch mit ihm leben möchten. Und das fand ich total toll und teile das gerne mit euch. Ja, ich selber, Mie und ich, waren schon über 2 Jahre nicht mehr im Stamm. Wir wollten eigentlich 2019 nochmal eine Reise machen, aber aus verschiedenen Gründen ging das nicht. Aber wir haben jetzt Tickets in der Tasche für den 5. Juni 2020 und werden dann nochmal 3 Wochen in Papua-Neuguinea sein und dann hoffentlich noch viel mehr Neuigkeiten und Nachrichten mitbringen können. Aber Gott sorgt dort für seine Gemeinde, das ist total ermutigend, und ja, ist einfach ein Grund, ihm dankbar zu sein und sich zu freuen. Ja, ich fand es ganz toll, der Klaus hat heute Morgen eine Einleitung gemacht und hat unter anderem von einem Kampf erzählt gegen die Philister, wo Gott den Sieg geschenkt hat, und nachher hat der Samuel einen großen Stein aufgestellt und hat gesagt, bis hierher hat Gott geholfen. Und die erste Geschichte, die ich lese, ich habe euch 4 Geschichten mitgebracht aus der Bibel, die muss ich noch anmachen. Ja, die ist auch aus 1. Samuel, und da geht es wieder um einen Kampf gegen die Philister. Ich muss euch ein ganz klein bisschen den Hintergrund erzählen. Der Saul war ja der erste König von Israel und wurde abgesetzt von Gott. Und Gott hat sich einen neuen König ausgesucht, den David, den auch der Samuel schon gesalbt hat als König. Aber dieser David musste vor Saul fliehen. Viele Jahre lang musste er sich vor Saul verstecken, weil der Saul ihn umbringen wollte. Und David hatte 2-mal die Gelegenheit, dem Saul das Leben zu nehmen, hat er aber nicht gemacht, weil er ihn geehrt hat als den Gesalbten Gottes. und als König und ist aber dann in 1. Samuel 27, können wir das nachlesen, ist dann geflohen zu den Philistern, zu Achis, einem Philisterkönig, und hat da Zuflucht gesucht, weil er gedacht hat, ich kann dem Saul nicht immer entkommen, ich nehme da Zuflucht und da bin ich dann endlich mal in Ruhe, und hatte seine 600 Leute mit sich und ist bei dem Achis sozusagen eingezogen. Und der lebte jetzt bei dem Achis schon einige Zeit, und jetzt kam es wieder dazu, wie auch in 1. Samuel 7, dass die Philister wieder gegen Israel, gegen Saul kämpfen wollten. Und der David, der war gut Freund mit dem Achis geworden in der Zeit, und die vertrauten sich gegenseitig, und der Achis sagt, wenn wir kämpfen gegen die Israeliten, kommst du natürlich mit. Und der David sagt, ja klar, ich komme mit, ich kämpfe mit gegen die Israeliten an deiner Seite. Und der Achis hat sogar gesagt, ich mache dich zu meinem Leibwächter. Du kannst auf mich persönlich in diesem Kampf aufpassen, dass mir nichts passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Achis und David ziehen zu dem Schlachtfeld, und da sind aber noch andere Philisterfürsten dort. Und die sagen zu dem Achis, hör mal, wen hast du denn da mitgebracht? Das ist doch der David, das ist doch auch ein Israelit sozusagen. Der kann auf keinen Fall mit uns kämpfen. Wir wollen nicht, dass der mit uns kämpft, schickt den wieder nach Hause. Und da lese ich jetzt kurz aus 1. Samuel 29, Vers 6 bis 10 und dann aus Kapitel 30, Vers 1 bis 4. Diese vier Geschichten haben wecken ein gemeinsames Gefühl, sage ich mal so. Ich werde euch das vorher nicht verraten, vielleicht kommt ihr da drauf, wenn ich die vier lese. 1. Samuel 29, Vers 6. Da rief Achis David und sprach zu ihm, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig, und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis, was hab ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll? Und Achis antwortete und sprach zu David, ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jesreel. Jetzt Vers 1 von Kapitel 30. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag, so hieß die Stadt, wo der da gewohnt hat, kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das war eine Geschichte aus dem Alten Testament. Jetzt habe ich noch eine aus dem Neuen. Und hier vielleicht einfach, David darf nicht mitkämpfen. Was hat er dabei für ein Gefühl empfunden? Aus Markus 9, Vers 17 bis 18 und 27 bis 28. Da kommt jemand zu Jesus, Markus 9, Vers 17. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Vers 27. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jünger konnten den Geist nicht austreiben. Was haben die dabei empfunden? Dann noch eine Geschichte aus Lukas 24, Vers 13 bis 21. Geht es wieder um Jünger. Lukas 24, 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und noch ganz kurz 2 weitere Verse aus Johannes 11. Einmal den Vers 21 und den Vers 32. Da geht es darum, dass der Lazarus gestorben war. Eine Geschichte, die wir alle kennen, deswegen lese ich hier auch nur die 2 Verse raus. Da sagt die Martha in Vers 21, Johannes 11, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Vers 32. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hat irgendeiner eine Idee, was diese 4 Personengruppen für ein Gefühl empfunden haben in diesen Situationen? Könnt ihr gerne laut sagen. Die Sandra nickt. Super. Du hast gewonnen, Sandra. Genau, Enttäuschung. Und der Klaus hat heute Morgen eine sehr gute Einleitung gemacht. Heute ist der letzte Sonntag des Jahres und wir blicken zurück. Und ich glaube, hier ist keiner im Raum, der im Jahr 2019 mit diesem Thema nichts zu tun gehabt hat. Einer hier, der keine Enttäuschung erlebt hat im letzten Jahr? Ich glaube nicht. Ein Thema, das uns alle betrifft, uns alle berührt, wo wir alle mit zu tun haben. Und da möchte ich heute ein bisschen drüber sagen, denn Enttäuschungen gehören einfach zu unserem Leben dazu. Und ich habe auch gleich ein paar Beispiele. Ich glaube, wenn ich euch auch hier mit erzählen lassen würde, wir kämen mit der Zeit bei weitem nicht aus, aber jeder hat Enttäuschung erlebt. Aber was sind die Ursachen von Enttäuschung? Und da habe ich ein paar Punkte, wo ich kurz drüber reden möchte. Eine der Ursachen von Enttäuschung sind Wünsche. Wir hatten gerade Weihnachten hier vorbei und viele von euch haben einen Wunsch gehabt. Ich hoffe, der ist für die meisten von euch in Erfüllung gegangen. Wer kennt Märklin H0? Wem sagt das was? Ja, die Älteren unter uns. hätte ich jetzt PS4 oder PS5 gesagt, hätten sich die Jungen gemeldet. Genau, bei dem Thema Wünsche, da werde ich ein Weihnachten nicht vergessen. Ich war 6 Jahre alt und ich war begeistert von dieser Märklin H0. Das ist eine Modelleisenbahn. Hier habe ich euch eine mitgebracht. Genau, so sah die aus. Und die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Und meine Eltern wussten das. Der Frank wünscht sich nichts sehnlicher als eine Modelleisenbahn. Und Weihnachten kommt, Heiligabend, die ganze Aufregung kommt so langsam zum Ende und wir dürfen Geschenke auspacken und da liegt auf dem Tisch, Wohnzimmertisch, sehe ich jetzt noch vor mir, ein kleines Päckchen, da steht Frank drauf. Und in meinen Träumen, ne, gehe ich schon hier so die Lokomotiven durch, vielleicht ist es die hier oder die. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ist schon mal die Lok und die Anhänger sind wahrscheinlich irgendwo noch versteckt. Und ich voller Erwartung packe ich dieses Geschenk aus und was zum Vorschein kommt, ist eine rote Lokomotive ähnlich dieser. Und Ihr werdet es nicht glauben, aber mir kamen die Tränen. Ich habe bitterlich geweint, weil ich hatte mit was ganz anderem gerechnet. Ich hatte einen Wunsch und der wurde nicht erfüllt, der wurde enttäuscht. Ich habe so ein Kinderspielzeug bekommen für Babys und das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte, aber unsere Wünsche platzen manchmal und dann haben wir Enttäuschung oder Hoffnung oder Träume, die nicht in Erfüllung gehen. Die Emmausjünger hatten die Hoffnung, dass Jesus derjenige sein würde, der Israel befreien würde. Und sie hatten sich das so vorgestellt, dass Jesus derjenige der ist, der irgendwann im Zeitpunkt seines Lebens sagt, ich bin jetzt der König und die Truppen zusammenzieht und die Römer aus dem Land vertreibt und sich auf den Thron setzt. So hatten sie sich das vorgestellt. Das war ihre Hoffnung gewesen, die sie in Jesus gesetzt hatten und die ist geplatzt. Wo sie Jesus sagen, wir hatten gehofft, dass dieser der Retter ist, Retter Israels wird, da spricht einfach eine ganz große geplatzte Hoffnung raus. Oder aber auch Vertrauen. Viele von uns leben in einer Beziehung mit Freunden oder einem Ehepartner und da ist ganz enges Vertrauen in der Regel da. Und wenn dieses Vertrauen verletzt wird, wie auch immer, dann tut das erstmal ganz doll weh, aber man ist einfach enttäuscht, weil man nicht gedacht hätte, dass der andere so etwas tun oder sagen oder auch nicht tun oder nicht sagen würde. Und wir selber haben das auch erlebt in der Arbeit in Zino. Wir waren über 11 Jahre mit guten Mitarbeitern zusammen gewesen aus Kanada, Kelly und Zin. Und eines Tages kommen Kelly und Zin zu uns und sagen, wir haben uns entschieden, die Arbeit zu verlassen nach 11 Jahren. Und wir waren total dick befreundet und gute Mitarbeiter voneinander gewesen. Und Mie und ich waren total enttäuscht. Wir konnten es nicht verstehen. Wir haben gedacht, wir haben denen vertraut, dass wir die Sache zusammen anfangen und auch bis zum Ende zusammen durchziehen. Und da war einfach eine große Enttäuschung da. Vierter und letzter Punkt, wir haben Erwartungen, die nicht eintreffen. Auch eine Sache, wo ich mich dran erinnere, in der Schule, Englisch war nie so meine Stärke gewesen, aber wir hatten eine Arbeit geschrieben und ich komme nach Hause und die Mama fragt, wie war's? Ich sage, ich glaube, war gut. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich hatte die Erwartung, diesmal wird es keine Note, die so im unteren Drittel sich befindet. Ein paar Tage später kriegen wir die Arbeit zurück und ich komme nach Hause und die Mama sieht schon, dass nicht alles gut war. Hatte ich eine 5 bekommen. War total enttäuscht, in den Lehrer natürlich. Nein, aber ich hatte eine Erwartung gehabt und diese Erwartung ist nicht erfüllt worden. Da ist nichts draus geworden. Genau, jetzt könnte man die berechtigte Frage stellen, wäre es nicht viel besser, wenn man einfach sagen würde, okay, dann höre ich damit auf. Keine Wünsche mehr, ich hoffe nicht mehr, ich stelle keine Erwartungen mehr und Vertrauen nur noch auf ganz kleiner Flamme. Dann werde ich nie enttäuscht. Habe ich kein Problem mehr mit Enttäuschungen. Wäre mal ein Vorsatz für 2020, möchte ich aber nicht empfehlen. Liegt aber nah, sollte man einfach Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen an den Nagel hängen. Nein. Und da fand ich toll, was der andere Bruder heute Morgen gesagt hat, der auch gesagt hat, wenn wir zurückblicken, auch auf Enttäuschungen in unserem Leben, dann bringt das nur was, wenn ich da auch was Positives raus schöpfen kann. Und ich habe mich gefragt, was tut Gott in meiner Zeit der Enttäuschung? Wenn du Enttäuschung erlebst im Leben, was macht Gott dann? Was hat Gott in diesen Situationen gemacht, die wir eben hier oben hatten, mit zum Beispiel David? David wollte gerne in den Kampf ziehen und Gott hat durch die Philisterfürsten gesagt, nein. Und David kommt zurück nach Ziklach und sieht, alles ist zerstört, eine Riesenenttäuschung, sogar tiefe Trauer. Was macht Gott in dieser Enttäuschung von David? Gott gibt uns Kraft. Gott gibt dir die Kraft, auch dann noch an ihm dran zu bleiben. Und wir lesen von David, dass David sich stärkte, die Leute wollten ihn steinigen, weil sie ihn verantwortlich gemacht hatten für den Verlust ihrer Familien. Und dann steht da ein ganz prägnanter Satz, David stärkte sich in seinem Gott. Und er hat bei Gott Kraft gefunden, obwohl noch nichts geändert war. Die Frauen waren noch nicht zurück. Er durfte auch nicht wieder in den Krieg ziehen. Der Achis hat ihn nicht zurückgeholt. Alles war dunkel, aber David stärkte sich in seiner Beziehung mit Gott. Und das tut Gott in meiner Zeit der Enttäuschung. Er gibt mir Kraft, er gibt dir Kraft. Außerdem gibt Gott uns Perspektiven. Man kann sich natürlich nur um die Enttäuschung drehen, um das, was nicht gut geworden ist, gut gelaufen ist. Aber man kann auch die Augen aufheben und eine Perspektive gewinnen. Und das fand ich toll bei Jesus. Beide Schwestern, Martha und Maria, machen ihm den Vorwurf, Herr, wo warst du? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre der Lazarus, wäre unser Bruder nicht gestorben. Da drin liegt ein kleiner Vorwurf und auch die Enttäuschung, Jesus kam einfach nicht, wollte nicht kommen, konnte nicht kommen, hat sich nicht die Mühe gemacht zu kommen. Und dann sagt Jesus, Martha, hast du schon mal über Auferstehung nachgedacht? Und die Perspektive von der Martha geht von dem gestorbenen Bruder, er erklärte das natürlich ganz intensiv auch, aber geht weg von dieser schlechten Situation auf, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Der Herr redet von Auferstehung, Perspektivenwechsel. Und Gott gibt uns in unseren Enttäuschungen Perspektiven, nach vorne zu gucken. Und eine dritte Sache, die ich auch sehr ermutigend finde, die beiden Emmaus-Jünger, die waren auch total down. An den Reaktionen, wie sie Jesus antworten, sieht man einfach, dass sie total enttäuscht waren. Und ich finde das so toll, wie Jesus sich ihnen nähert, er läuft neben ihnen her und er interessiert sich für sie und sie können ihm die Enttäuschung mitteilen und er ist einfach da. Er gibt ihnen nicht direkt alle Lösungen und alle Antworten, aber er ist einfach mit seiner Gegenwart, ist er direkt ganz nah bei ihnen. Und das finde ich toll und das finde ich ein Grund, warum wir nicht sagen können, okay, dann habe ich halt keine Wünsche, keine Erwartungen, keine Hoffnung mehr. Denn Gott hat was mit uns vor, mit dir und mit mir. Genau, in unserem Leben kommen Enttäuschungen immer wieder vor. Moment. Ja. Und wir können die nicht abstellen, aber wir können in Enttäuschungen lernen. Wir können lernen über Gott, über andere Menschen und über uns selbst. Und wir dürfen und sollen unsere Wünsche, Hoffnung und Träume bei Gott loswerden. Und wir dürfen ihm alles zutrauen, denn er kann alles und noch weit darüber hinaus. Wir haben manchmal Vorstellungen, zum Beispiel die Emmaus-Jünger hatten die Vorstellung, dass er das Reich in Israel wieder aufbaut. Aber was viel Größeres, wie viel Größeres hat Gott eigentlich gemacht? Dass wir heute, hier ist glaube ich vielleicht kein Jude oder kein Israelit bei, aber wir sind Kinder Gottes geworden. Eine viel größere Rettung hat Gott erwirkt, als sich die beiden Emmaus-Jünger damals hätten vorstellen können. Und Gott kann viel mehr. Und auch wenn wir manchmal große Wünsche haben, wo andere Menschen uns vielleicht sagen, hör mal, sei mal nicht so unverschämt, Gott kann viel mehr dir geben und dich segnen, als du dir jemals vorstellen kannst. Fakt ist aber auch, und das finde ich toll, auch bei Jesus, wir dürfen Gott alles zutrauen, alles von ihm erwarten, aber ich als Mensch muss Gott das letzte Wort einräumen. Er ist und bleibt Gott. Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus wusste, Gott der Vater hätte alle Möglichkeiten gehabt, ihn aus dieser Situation vor dem Kreuz rauszuholen. Von seiner Macht her hätte Gott das gekonnt. Von seiner Macht her hätte Jesus sogar die Engel rufen können, die ihm zur Seite gestanden haben, als die Soldaten kamen, um ihn festzunehmen. Aber Jesus hat selbst als perfekter Mensch und auch als Gott zu seinem Vater gesagt, nicht was ich möchte, sondern was du willst. Und es gibt heute so eine Art Wohlstandsdenken, auch unter Christen, wo man sagt, Gott möchte nicht, dass du krank wirst. Gott möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Gott möchte nicht, dass du vielleicht auch schon mal schwere Zeiten im Geschäft hast. Und das sehe ich in der Bibel überhaupt gar nicht. Gott lässt solche Zeiten zu. Und ich möchte für mich persönlich Gott immer das letzte Wort geben. Ich möchte ihm meine Wünsche sagen können und große Erwartungen an ihn stellen, die vielleicht auch manchmal unverschämt klingen. Aber im letzten, der letzte Gedanke ist immer, ich habe nicht das Big Picture, ich habe nicht den Überblick. Stellt euch vor, der David wäre mit Achis in den Kampf gezogen, hätte gegen die Israeliten gekämpft und in diesem Kampf ist Saul und seine Söhne ums Leben gekommen. Der David hätte sich vielleicht sein Leben lang nicht mehr verzeihen können, mit dabei gewesen zu sein, wo Saul umgekommen ist. Wir kennen Davids Herz, wir wussten, wie er Saul geachtet hat. Ich weiß es nicht, aber Gott hat ihn davor bewahrt. Und so geht es mir auch manchmal. Ich habe manchmal Situationen in meinem Leben, wo ich denke, Gott, das wäre doch jetzt so toll gewesen. Da hätte so ein Segen draus entstehen können. Und warum hast du jetzt einen anderen Weg hier? Und das möchte ich uns auch einfach mitgeben heute. Sagen wir ihm in 2020 alle Wünsche, alle Erwartungen, die wir haben, die Ziele für die Gemeinde, die möchte Gott wissen. Das ist total super. Und im letzten Funken müssen wir ihn Gott sein lassen und er ist und hat das letzte Wort. Genau, diese Theologie ist so ein bisschen so eine Art Weihnachtsmann-Theologie. Du wünschst dir was und Gott gibt dir. Und wenn er das nicht macht, dann stimmt was nicht mit dir. Dann glaubst du zu wenig, dann betest du falsch, du müsstest mehr befehlsmäßig beten und dann bekommst du auch das, was du möchtest und das ist nicht wahr. Gott ist nicht der Weihnachtsmann, obwohl er uns mit vielem, vielem, vielem Guten segnet. Wenn wir das Jahr 2019 zurück reflektieren am Ende des Jahres, wir werden feststellen, da ist so viel Gutes, was Gott uns geschenkt hat. Aber er gibt uns nicht jeden Wunsch, den wir möchten, weil er auch manchmal weiß, dass es nicht gut ist für uns. Wenn er nicht der Weihnachtsmann ist, muss ich mir die Fragen stellen, ist er trotzdem gut? Meint er es gut mit mir persönlich? Hat er den Gesamtüberblick oder habe ich ihn? Kenne ich seine Absichten mit meinem Leben, warum es gerade so schlecht läuft? Und kann ich ihm dennoch vertrauen? Ich denke schon. Enttäuschungen haben ein großes Potenzial in zweierlei Hinsicht. Enttäuschungen können Beziehungen dauerhaft zerstören. Wenn ich meine Frau enttäusche und ihr Vertrauen in mich total ruiniere, dann kann theoretisch unsere Beziehung dadurch total zerbrechen und auseinanderfallen. Das Potenzial haben Enttäuschungen. Ich kann bitter sein über den, der mich enttäuscht hat. Ich kann bitter sein über Gott, den ich nicht verstehe. Und ich kann alles hinschmeißen und sagen, kam auch heute Morgen, wir haben vieles heute Morgen schon gehört, der Petrus sagt, okay, war nix, Jesus ist nicht der Retter Israels geworden, ich gehe wieder fischen und hat mehr oder weniger alles hingeschmissen. Aber das andere große Potenzial in positiver Hinsicht ist, ich kann in Enttäuschung lernen. Ich kann in Enttäuschung lernen, die Dinge, die wir eben gesehen haben. Gott ist doch da, Gott möchte von mir hören, Gott möchte die Beziehung mit mir, auch wenn bei mir alles nicht gut läuft. Ich habe die Möglichkeit umzukehren. Und ich kann eine zweite Chance nutzen und weiter nach vorne gehen. Gott geht mit mir. Genau, was hilft mir in Zeiten der Enttäuschung? An ihm dranbleiben, so wie David, an ihm dranbleiben, denn er ist die Quelle deiner Kraft. Paulus hatte auch eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, was Paulus hatte, körperliches Leiden, vielleicht ein anderes Leiden. Auf jeden Fall hatte er was, was ihn sehr gestört hat. Und er hat dreimal hat er zu Gott geschrien und gerufen: Gott, nimm diesen Dorn im Fleische, so wird er genannt, von mir weg. Und hat Gott den weggenommen? Hat er den Wunsch erfüllt? War er der Weihnachtsmann? Nein, hat Gott nicht gemacht. Und was hat Paulus dann gesagt? Okay, wenn du mir den Wunsch nicht erfüllst, dann bin ich jetzt weg. Hat er nicht gemacht. Paulus hat dreimal um Heilung gebetet und Gott hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Der Dorn im Fleische war nach wie vor da. Dieses Leiden, was er hatte, war nach wie vor da. Paulus war vielleicht enttäuscht, aber er hat nicht aufgegeben. Er ist an Jesus dran geblieben. Wir lesen nichts, dass Paulus enttäuscht war. Aber wenn wir oft und lange für Dinge beten und da passiert nichts, dann kenne ich das von mir, dann hinterfrage ich schon manchmal Gott und da kommt Enttäuschung in mein Leben, in mein Herz, in meinen Kopf. Aber wenn wir in Enttäuschung an ihm dranbleiben, dann ehren wir ihn und ich möchte sogar sagen, wir ehren ihn mehr, als wenn wir auf Wolke 7 schweben und alles gut läuft. Und wir sagen, Gott ist so gut zu mir, ich möchte ihn loben, aber in Enttäuschung nicht aufzugeben, sondern an ihm dran zu bleiben. Genau, Paulus, der große Missionar, geht nach Europa, seine erste Station Philippi, er verkündet das Evangelium und die Lydia und ihre Mitbeterinnen dort am Fluss lernen Jesus Christus kennen und ein paar Stunden später sitzt Paulus im Gefängnis zusammen mit Silas. Ich hätte die Welt nicht verstanden, was Gott jetzt da gerade vorhat mit mir. Aber Paulus lobt Gott. Mitternacht, hat einen Moment gedauert vielleicht, aber sie loben Gott und sind ein großer Segen für die Mitgefangenen und ein Riesenzeugnis für Gott. Und dadurch wird danach noch der Kerkermeister gläubig, der Gefängniswärter dort. Genau, das, was ich jetzt gerade erlebe, kann ich das von Gott so annehmen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Viele von euch wissen, dass vor gut einem Monat mein Neffe Lionel, 13 Jahre alt, gestorben ist. Und er hatte eine super Phase. Er war gesund, er war im Kinderzuhause in Burbach, er hatte die Schule besucht, hatte Integrationshelfer und sollte das Wochenende nach Hause kommen zu seiner Mama und zu seinen beiden Geschwistern und kommt auch nach Hause und in der Nacht versagt sein Herz und er stirbt ganz plötzlich. Ich war auf dem Weg nach Tansania mit meiner Frau und wir landen in Zürich am Samstagmorgen und da kriege ich den Telefonanruf von meinem jüngsten Bruder. Der Leo ist gestorben diese Nacht. Konnte ich nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich konnte es nicht verstehen. Und die Natalie auch nicht und meine Eltern auch nicht. Manchmal passieren Dinge, da haben wir keine Antwort drauf, wo gerade alles so gut läuft und dann auf einmal ganz plötzlich aus dem Nichts, und ihr habt das auch sicher auch schon erlebt, dann verstehen wir Gott auf einmal nicht mehr. Aber er ist da, er gibt Kraft, er gibt Trost, auch im Moment, der Natalie geht es ziemlich gut, meine Eltern erleben den Trost und wir als Onkels auch. Genau. Und wenn ich Gott in meinen Enttäuschungen erlebe, an meiner Seite spüre, dann macht das einfach Mut. Es macht Mut, auch in die Zukunft zu gehen, denn ich kann jedem von euch versprechen, für nächstes Jahr, da werden wieder Enttäuschungen da sein. Wenn ich euch was anderes sagen würde, würde ich lügen. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Die Enttäuschungen können kommen, aber wenn wir uns an dem Herrn festhalten und wissen, er meint es immer gut mit mir und immer gut mit dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das ist wisst ihr eigentlich, dass das die Grundlüge des Teufels ist? Die Grundlüge des Teufels ist, Gott meint es nicht gut mit dir, sonst würde er dir jetzt das geben, was du dir wünschst oder was du denkst, was dran ist. Das hat er bei Adam und Eva in den Kopf reingesät und dieser Samen, glaube ich, zieht sich jetzt schon seit über 6000 Jahren durch die Menschheitsgeschichte. Und wenn wir auf die Leute um uns rumgucken, denen wir vom Herrn erzählen möchten, viele haben einfach diese Frage, ja, Gott meint es nicht gut. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Wenn er das so zulässt, dann kann Gott nicht gut sein. Dieser Same sitzt so tief in uns. Aber wenn ich in meinen Enttäuschungen, in meinen persönlichen Enttäuschungen Gott erlebe und weiß, er meint es immer gut mit mir, dann können auch im nächsten Jahr Enttäuschungen kommen. Letztes Slide hier. Genau, Enttäuschungen zusammen mit anderen schlimmen Situationen wie Schmerz, Trauer und so weiter in unserem Leben sind wie ein Sturm, der uns manchmal ganz schön hin und her schmeißt. Wir haben ja 14 Jahre im Busch gelebt und wir hatten direkt vorm Haus, hatten wir so Kokosnusspalmen stehen. Obendran richtig schwere, volle Kokosnüsse. Und diese Palmen, die werden 20 bis 30 Meter hoch. Und es gab schon mal so tropische Stürme, die sah man schon, wie die sich über dem Fluss vor unserem Haus zusammenbrauten, wo der Himmel ganz, ganz schwarz wurde, so weltuntergangsstimmungsmäßig. Und dann kam wirklich ein Sturm, wie wir hier in Deutschland vielleicht auch schon mal ein paar Mal erlebt haben. Und dann habe ich immer gedacht, boah, wenn die Palme jetzt nicht stehen bleibt, ne? Die war direkt 5 Meter von unserer Hauseingangstür entfernt, die hätte sich einmal quer durch unser Haus gelegt. Aber die Palme blieb stehen. Und viele dieser Palmen bleiben stehen, auch wenn die in Küstennähe sind, ziemlich nah am Meer, wo die Stürme richtig Angriffsfläche haben. Dann bleiben die Palmen stehen. Und warum ist das so? Diese Palmen, die haben eine ganz faszinierende Wurzel. Das sind Wurzelfasern, die kriegt man mit der Axt und selbst mit der Motorsäge kaum durchgeschnitten. Und die sind so extrem stark, dass die hohe Palme da ganz sicher dem Sturm standhält. Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir, wünsche ich euch für 2020. Schlagt eure Wurzeln einfach immer wieder neu, immer wieder bewusst in den Herrn ein. Seid in ihm, in Jesus Christus verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht genug danken. Was hat Gott uns geschenkt? Was hat er uns geschenkt? Ich denke, das Größte ist einfach, jemanden zu haben, mit dem wir durch dick und dünn gehen können. Jesus an deiner Seite, Jesus in dir, in deinem Herzen. Sein Wort, sein Geist, er hat uns so viel geschenkt. Und ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass du auch im neuen Jahr die Augen immer wieder aufgemacht bekommst für diesen Segen Gottes, der in deinem Leben ist. Und dass dir das hilft, auch dann durch schwere Zeiten, wenn mal Stürme kommen, dann auch da durchzugehen und an ihm dran zu bleiben. Vielen Dank euch.